Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie aus den frühen Morgenstunden hier in Shanghai zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 3. September 2024. Was Sie da im Hintergrund sehen können, sind die bereits gut sichtbar werdenden Umrisse der ursprünglichen Altstadt von Shanghai mit einer ganzen Reihe von hervorragend erhaltenen Kolonialbauten direkt am Fluss. Also hier hat schon vor über 100 Jahren die Musik des Welthandels gespielt, damals allerdings noch mit starker Beteiligung westlicher Kolonialmächte. Auch ein schändliches Kapitel da aus dem Sündenregister der europäischen Geschichte, wie da die verschiedenen Mächte in China gewirkt haben und gewütet haben. Die Opiumkriege, Boxeraufstand, militärische Strafexpeditionen, der Versuch, die Chinesen unten zu halten, dieses riesige, auch rohstoffreiche Land unter sich aufzuteilen wie ein üppiges Filet beim Metzger, und dabei hat man vor überhaupt nichts zurückgeschreckt. Für mich etwas vom Schlimmsten der damaligen Zeit auf dem Kerbholz der Europäer ist der Versuch, die Chinesen gegen den Willen der damaligen Regierung gegenüber der kaiserlichen Administration opiumsüchtig zu machen, weil dieser Opiumhandel dermaßen einträglich war. Und es kam ja dann auch, eben auch zu diesen berühmten Opiumkriegen. Für mich hat der Westen seine moralische Glaubwürdigkeit und diese Zeigefingerallüre, die ja heute noch alltäglich ist, die hat er damals, also bis auf Weiteres, verspielt. Man sollte da etwas bescheiden bleiben, aber eben, ich glaube, Bescheidenheit ist eine Tugend, die dem Menschen nicht gegeben ist. Oder sagen wir mal nur, sehr, sehr vorübergehend, und in homöopathischer Dosis. Also die Altstadt von Shanghai ist erhalten geblieben, zumindest teilweise daneben, und dahinter ragen dann diese Wolkenkratzer auf. Wenn wir die Sendung jetzt von der Gegenseite des Flusses aufzeichnen würden, dann hätten Sie noch ein viel eindrücklicheres Bild, denn ich befinde mich hier im Hotel in einem Kongresszentrum auf der Zone Pudong, wird sie genannt, Pudong. Noch vor etwas mehr als 30 Jahren standen hier auch durchaus noch alte Hütten, einfachste Häuser, eher ärmliche Konstruktionen. Und dann innerhalb von 30 Jahren, meine Damen und Herren, ist da ein Wolkenkratzerviertel entstanden. Mittlerweile steht hier das höchste Gebäude von Shanghai, einer der größten Wolkenkratzer der Welt, der Shanghai Tower, 632 Meter hoch, 126 Stockwerke mit einer Aussichtsplattform und einem Lift, der sich mit einer Geschwindigkeit von 18 Meter pro Sekunde nach oben bewegt. Da müssen Sie sich fast anschnallen, und ein atemberaubender Blick über diese Wirtschaftsmetropole Chinas, die über ein Bruttosozialprodukt verfügt, was größer ist als das von vielen Staaten auf der Welt. Auch pro Kopf haben sie einen unglaublichen Produktivitätsschub hier hingelegt in den letzten 30 Jahren. Deng Xiaoping, der Mann, der China nach den Mao-Jahren öffnete, er ist noch abgebildet, wir waren auch in einem Museum, er ist noch abgebildet, wie er da sozusagen die Grundsteinlegung dieses modernen Pudong gemacht hat. Aber, und das ist auch interessant, Sie sehen da gleich am unteren Bildrand, da im Fenster, sehen Sie diese Grünflächen. Und das ist auch wieder bemerkenswert bei diesem städtebaulichen Willen der Chinesen, dass man jetzt systematisch nicht nur angefangen hat, sondern dies bereits weitgehend vorangetrieben hat, die Stadt zu begrünen. Die Luft ist hervorragend, übrigens sehr sauber, Shanghai, von der Wasserqualität habe ich mich jetzt noch nicht aus der Nähe überzeugen können. Da gehe ich mal davon aus, dass das schweizerische Bergquellwasser doch noch etwas sauberer ist als hier das Wasser in diesen Flüssen, in diesen Gewässern, in denen nach wie vor auch zum Teil riesige tankerartige Last- und Containerschiffe kursieren. Also die Vergrünung ist ein Riesenthema. Grüne Energie, wie Sie sagen, sogenannte erneuerbare Energieträger sind wichtig. Auf den Straßen hören Sie kaum Motorenlärm. Elektrifizierung, sehr viele Elektroautos. Nach wie vor die ist für die Deutschen vielleicht wichtig. 50%, 40% der Autos durchaus deutscher Provenienz, aber der Marktanteil nimmt ab, meine Damen und Herren, der Marktanteil nimmt ab. Die Chinesen sind zwar nicht religiös gegen den Verbrennermotor, sie haben auch eine Verbrennerproduktion, aber sie haben eben auch die Elektroautos nach vorne gebracht. Und in den Städten ist das, zumindest für mich in dieser Stadt, spürbar, dass man da, um eben Smog zu verhindern, entsprechend in diese Richtung geht. Das habe ich auch gehört jetzt von vielen Konferenzteilnehmern, die zuvor in Peking waren, noch vor 20 Jahren, war, glaube ich, ein Tag Peking, rein von der Atemluft her, wie wenn man 70 Zigarettenpäcklein geraucht hätte. Das ist heute ganz etwas anderes. Also hier sind Errungenschaften zu spüren, die sich einfach nicht wegwischen, die sich nicht wegleugnen lassen. Und anstatt, dass sich jetzt Europa, das ist meine Meinung, dass sich Europa hinter einer Brandmauer verschanzt, Brandmauern auch hier, die Brandmaurer sind unter uns, dass sie sich hinter einer Brandmauer verschanzt gegenüber China, dass man sich einredet, die Chinesen seien unser Feind, unser Gegner. Das sind, meine Damen und Herren, im Prinzip gerade vor dem Hintergrund der Geschichte kühne, ja nachgerade lächerliche und auch vermessene Aussagen. Denn wenn es jemanden gegeben hat, der immer wieder sich als Bedrohung für China, als welteroberende Gefahr erwiesen hat, dann sind es ja nicht die Chinesen, die in Berlin einmarschiert wären oder in Paris oder in einer anderen europäischen Hauptstadt, sondern die Europäer sind immer wieder nach China gegangen. Und zwar nicht mit Teebeuteln bewaffnet und Blumen, sondern mit den damals modernsten Waffen. Also der moralische Hochmut, der schon damals den Imperialismus beflügelte, der gleiche Hochmut scheint da diesen neuen Woke-Kreuzzüglern, da diesen Woke-Aktivisten, übrigens auch auf der konservativen Seite, dort haben sie eben auch diese Kreuzzugsmentalität, das scheint unausrottbar gewissermaßen in den Hirnen sich festgefressen, festgesetzt zu haben. Nach meinem Empfinden, das ist mein Eindruck, das ist das, was ich hier mitnehme, macht euch Freunde, keine Gegner, wir müssen doch zusammenarbeiten. Und auch die umweltpolitischen Herausforderungen auf diesem Planeten, egal wie Sie sie im Detail interpretieren, die müssen doch uns zusammenführen. Ich habe mit einem Amerikaner gesprochen, Robert Herzberg, der hier bewundernswert, auch toll, ein Amerikaner, ein Demokrat aus Kalifornien, erhofft und ist sicher, dass Kamala Harris gewinnen wird gegen Donald Trump, er sagt mir, wir dürfen uns doch nicht einreden, dass die Chinesen unsere Feinde, unsere Gegner sind. Er ist seit 1986 regelmäßig hier, er sagt, wir sind Partner und er hoffe, dass der Klimawandel das gemeinsame, die Bedrohung sei, die eben die Amerikaner und die Chinesen auch wieder zusammenführen werde, die ganze Welt. Für mich wirken diese kalten Kriegsbestrebungen, die ich als Kind auch noch 1:1 miterlebt habe, wenn auch durch den Zaubernebel der eigenen Kindheit, diese Rückfallsymptome, die wir heute da an den Tag legen, vor allem leider im Westen, die scheinen mir völlig unzeitgemäß. Das ist jenseits von Gut und Böse. Und ich bin wirklich beeindruckt, sehr, sehr bewundernswert auch, was die Chinesen hier in Shanghai zustande gebracht haben. Ich weiß, jetzt gibt es natürlich die Zyniker, die Skeptiker, die sagen, ja, ja, typisch, oder die haben jetzt von den chinesischen Behörden irgendetwas vorgesetzt bekommen, da bei ihrer Konferenz, die Potemkinschen Dörfer. Meine Damen und Herren, ich sage einfach nur, kommen Sie selber dahin, wenn Sie so sehen, wenn Sie so denken, bitte schauen Sie sich das an. Denn wir laufen in Europa schon Gefahr, dass wir da gewissermaßen der neue Hinterhof werden und uns im Hinterhof dann auch noch einbilden, wir seien die Hauptbühne. Sind wir aber nicht mehr. Die Musik spielt hier. Und auch noch eine interessante Beobachtung. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, wie sie eigentlich das politische System Chinas beurteilen. Jetzt, wenn Sie da auf die Altstadt sehen, blicken, dann ist das auch zu erkennen, aber nicht so deutlich und imposant wie hier jetzt auf Pudong, wo noch viel futuristischere Bauten in die Höhe ragen. Das sieht also aus wie eine Raumstation am Wasser. Und wenn man sich das einfach vor Augen führt, wenn Sie, wie wir gestern auf einem Schiff, auf dem Fluss, bei abendlich strahlender Beleuchtung, das Ganze einfach auf sich wirken lassen. Zumindest mir ist es so gegangen. Dann denken Sie, was immer das ist, was die Chinesen machen. Also Sozialismus kann das nicht sein. Also Sozialismus und Planwirtschaft im herkömmlichen Sinne Oder gar diese Planwirtschaft ohne Plan, die wir bei unseren Planwirtschaftlern sehen, in der Europäischen Union, in Deutschland, zum Teil auch in der Schweiz, natürlich etwas abgemildert, in Österreich, in vielen Ländern. Mit dem hat das jetzt überhaupt nichts zu tun. Also wenn das eine Planwirtschaft ist, dann ist es eine Planwirtschaft mit einem ziemlich intelligenten Plan. Aber es ist eben meines Erachtens dieses System damit nur unzureichend beschrieben. Ich glaube, was wir hier beobachten können, ist eine, gut sagen wir mal, ein Sozialismus chinesischer Prägung. Man könnte vielleicht auch sagen, eine soziale Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft nach chinesischer Machart. Natürlich die Einparteienherrschaft, das ist ein Stein des Anstoßes für uns Europäer. Wir leben in pluralistischen Gesellschaften. Wir investieren sehr viel Geld in den Streit, in die Auseinandersetzung, in die politische Polemik. Die Chinesen, das ist uns deutlich geworden, ist uns auch gezeigt worden, investieren sehr viel Energie in die Herstellung von Konsens und Übereinstimmung, aber eben auch Balance. Es gibt natürlich da ganz erhebliche Anstrengungen, die Bevölkerung mitzunehmen, nicht zu überfahren. Und wir sehen ja auch in Europa jetzt, gerade an den Wahlen, dass eben auch die repräsentativen, pluralistischen Demokratien die Bevölkerung im Stich lassen können, eben überfahren können. Und da dürfen wir uns jetzt einfach nichts einbilden, mal a priori. Natürlich gibt es da sicherlich viele Fragezeichen aus unserer Welt hinaus, aber man darf sich doch auch mal zur Abwechslung etwas beeindrucken lassen von dem, was dieses System zweifellos zustande bringt. Und wenn das eine Einparteienherrschaft ist, dann ist das eine Einparteienherrschaft, so lege ich mir das in meinem Hirn zurecht, die eben sich doch durch einen erheblichen Pluralismus auszeichnen muss. Denn China ist alles andere als eine monolithische Gesellschaft. Da gibt es unterschiedliche Zivilisationen, unterschiedliche Gruppierungen. Mir hat ein Abgeordneter in Shanghai gesagt, wir übernehmen nicht jede Direktive und jeden Unsinn, den sie uns da aus Peking aufnötigen wollen. Und auch die Rede, dass jetzt China aufgrund der hammerharten Unterdrückungspolitik des Staatsoberhaupts Xi Jinping wirtschaftlich bereits wieder aus dem letzten Loch pfeife, in einer Art Krise sich befinde. Also wenn das hier eine Krise ist, dann möchte ich mal den Boom erleben. Nichts davon ist zu spüren. Natürlich ist das nur ein Ausschnitt, ist das nur ein Einblick, eine Teilwirklichkeit Chinas. Aber es ist eben eine Teilwirklichkeit, eine Wirklichkeit. Und eine sehr relevante, denn mit seinen 25 Millionen Einwohnern ist Shanghai das pulsierende Herz der chinesischen Wirtschaft und auch eine Art Tor in die Welt hinaus, ein Anlaufhafen, eine eben Luftlande, eine Raumstation, geradezu mit futuristischen Zügen, aber immer eben auch dem Bemühen, den historischen Kern aufrechtzuerhalten, eine neue Geschichte gleichzeitig zu schreiben, die in die Zukunft weist. Also ein hoch faszinierendes Gebilde der Austariertheit, der Balance, des Gleichgewichts. Und das sind Begriffe, die sich hier sehr oft hören können. Und wir Europäer, wir sollten vielleicht mal etwas zur Abwechslung vom hohen Ross heruntersteigen und wieder etwas bescheiden werden und schauen, dass wir lernen können. Die Chinesen haben nämlich lange in den Westen geschaut, um selber zu lernen, haben auch vieles kopiert, zu unserem Widerwillen, zu Recht zum Teil, auch unter Missachtung von Patentgesetzen. Aber auch hier diese abfällige, überhebliche Allüre, ja, die kopieren ja nur, ja, die klauen ja nur, meine Damen und Herren. So einfach ist's nicht. Da macht man sich viel, viel, viel zu leicht. Und mit diesen Feindbildern, die heute bewirtschaftet werden, mit diesen Feindbildern, lenkt man vielleicht einfach auch nur deshalb davon ab, dass wir im Grunde von den Chinesen schon viel stärker abgehängt worden sind, als wir uns das eigentlich bewusst sein wollen. Nun, steigen wir ein in die Nachrichten. Da gibt natürlich nach wie vor die Wahl in Thüringen und in Sachsen zu reden. Die AfD gewinnt in Thüringen, wird in Sachsen Nummer 2 hinter der CDU. Beim Durchspielen der Koalitionsmöglichkeiten verweigern alle Parteien der AfD die Zusammenarbeit. Ja, Brandmauer ist das Ende der Demokratie. Die Brandmauer ist eine Brandmauer gegen den Bürger, ist eine Brandmauer gegen die Demokratie, ist letztlich kindisch, pubertär, ein Anachronismus. Das kann ich Ihnen einfach als Schweizer sagen. Von Demokratie verstehen wir ein bisschen etwas. Das hat in Demokratien jetzt einmal überhaupt nichts zu suchen. Lassen Sie sich das von einem selbsterklärten Demokratieversteher hier gesagt sein. Klar ist, diese Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen brachten eine weitere demütigende Niederlage, eine fürchterliche Schlappe und Klatsche für das deutsche politische Establishment, die monatelange Medienhysterie, verzweifelten Kampagnen des Innenministeriums gegen die politische Opposition und die unaufhörlichen Warnungen jedes einzelnen Politikers des Establishments vor der kryptofaschistischen, antidemokratischen Bedrohung durch die Alternative für Deutschland haben nichts genützt. Die AfD wurde in Thüringen mit 32,8% der Stimmen stärkste Partei und in Sachsen mit 30,6% der Stimmen zweitstärkste Partei. Und ich sage es nochmal, das war kein Aufstand gegen die Demokratie, das ist die Demokratie, liebe Freunde. Wenn die Wähler nicht mehr einverstanden sind, dann wählen sie eine Alternative. Die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. All diese Demokratieversteher, die da in Deutschland sich aufschwingen, Entschuldigung, weiß nicht, wie viel die von Demokratie verstehen. Präsident Vucic von Serbien hat mir mal ein lustiges Wortspiel gebracht oder ein Beispiel gebracht in unserem Interview. Vielleicht erinnern Sie sich noch, beim Thema Demokratie hat er gesagt, er sei ein ganz schlechter Zeichner gewesen als Kind. Und wenn er ein Pferd gezeichnet habe, habe man das nicht erkennen können als Pferd. Also habe er immer drunten hinschreiben müssen, Pferd. Und genauso sei es heute, komme es ihm vor bei der Demokratie. Dort, wo sie überall von Demokratie reden, ist die Demokratie gar nicht mehr erkennbar. Sonst müsste man ja nicht so ausdrücklich und emphatisch das immer wieder beschwören. Also, das ist kein Aufstand gegen, sondern die Realisierung von Demokratie. Für die Parteien der Regierungskoalition bedeuten die Ergebnisse nun also zahlenmäßig tatsächlich einen weiteren Absturz. Nur noch 13,3% der Stimmen in Sachsen und 10,4% in Thüringen konnten die Ampelparteien für sich verbuchen. Und auch da wieder stellt sich die Frage, ja, wird man jetzt zu Neuwahlen schreiten? Wobei auch Neuwahlen nicht unbedingt ein demokratisches Gütesiegel sind. Schauen Sie mal in Frankreich an, was dort passiert ist. Nach der Europawahl hat der Präsident Macron gesagt, Neuwahlen. Dann sind die Neuwahlen gekommen. Jetzt haben ja faktisch eigentlich die Linken gewonnen. Denen verweigert er jetzt aber. Die Regierungsbildung macht denen Vorschriften. Ja, wo ist jetzt da die vielbeschworene Demokratie in Europa? Und diese Leute, die bei uns die Demokratie zum Teil außer Kraft setzen oder suspendieren, teilweise außer Kraft setzen, narkotisieren, das sind dann die, die den Chinesen mit dem Zeigefinger irgendwo den Weg weisen wollen. Oder jetzt eben in Deutschland, wo sie eine Regierung haben, wo sie dann die Wähleranteile bald einmal unter dem Elektronenmikroskop suchen müssen. Wie lange wird sich die denn eigentlich am Ruder halten wollen? Wir sind sehr gespannt, was da läuft. Das ist auf jeden Fall eine Abfuhr von historischem Ausmaß. Bettina Schausten, Chefredaktorin des ZDF, sagte am Wahlabend am Fernsehen, ich habe meinen Ohren fast nicht getraut. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Fragen Sie mal die Polen, ob die Wahlresultate in Thüringen und Sachsen sich für sie so anfühlen wie der Einmarsch der Wehrmacht mit 1,5 Millionen Soldaten im September 1939. Ich meine, eine Chefredaktorin, die in einem deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender so einen Vergleich macht, also ich weiß nicht, was ich sagen würde, wenn ich der Intendant wäre, aber ich wüsste, was ich sagen würde, wäre ich der Zuschauer, der Gebührenzahler, der dieser Dame den Lohn bezahlt. Ich meine, aus polnischer Sicht, man muss sich das einmal vor Augen, die spüren sich nicht mehr, meine Damen und Herren, die spüren sich nun also wirklich nicht mehr. Also, am 1. September 2024, das ist ja dann der Vergleich der Chefredaktoren, vom 1. September 1939 zum 1. September 2024, auf den Tag, 85 Jahre danach, richtig gerechnet, wird im deutschen Bundesland Thüringen eine Partei stärkste Kraft, die erwiesen rechtsextremistisch ist, mit einem Kandidaten an der Spitze, der wie ein Faschist redet und auch so genannt werden darf. Meine, mit was für einer flagranten Selbstverständlichkeit kann man einfach so etwas austeilen? Wo ist da die journalistische Skepsis gegenüber den eigenen Kampfbegriffen, den Schlagworten? Null. Dabei verweist die Journalistin darauf, dass der größte Teil der Wählerinnen und Wähler in Thüringen, die sich für die AfD entschieden haben, keine Neonazis sind. Ja, wie ist denn das möglich? Also die Wähler sind Keine Neonazis, aber sie wählen Neonazis. Wie soll ich jetzt das wieder erklären? Neonazis. Ich meine, man hat sich doch jetzt lustig gemacht darüber, dass Präsident Putin immer von Neonazis gesprochen hat in der Ukraine. In der Ukraine errichten sie aber Denkmäler für ehemalige Nazis, die zusammen mit der Wehrmacht Russland angegriffen haben und sich auch an Gräueltaten gegen die Juden beteiligt haben. Also das sind aber keine Neonazis. Aber in Deutschland marschieren die Neonazis. Meine Damen und Herren, Entschuldigung, das ist einfach lächerlich. Da macht man sich lächerlich. Ich weiß, das ist, vielleicht mische ich mich jetzt da zu fest ein und dann werden wieder einige sich aufregen, aber um Himmels Willen. Also mich befremdet das und als 25% Deutsch fühle ich mich zumindest 25% zuständig, mich hier entsprechend zu äußern. Aber eben, das folgt jetzt da die Chefredaktorin, die Geschichtssachverständige Chefredaktorin. Das sei eben in dem Sinn, ja, sei ihnen eben egal, diesen Wählern, wenn sie dann rechtsextrem wählen. Also unglaublich. Der ehemalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder hat das Wahlergebnis als katastrophal bezeichnet. Die brandenburgische SPD-Finanzministerin Katrin Lange forderte mit Blick auf die Landtagswahl am 22. September, die SPD-Spitze solle nicht mehr in Talkshows auftreten, weil sie jedes Mal die Wähler diese Talkshows noch mehr satt hätten. Der thüringische FDP-Chef Thomas Kemmerich forderte seine Partei auf, die Koalition im Bund zu verlassen. Aus meiner Sicht, so Kemmerich, schadet die Koalition Deutschland und hat auch der FDP vor Ort und wahrscheinlich bundesweit geschadet. Kemmerich, der hätte ja einmal Ministerpräsident werden sollten mit den Stimmen der AfD. Das hat dann Kanzlerin Merkel verhindert. Also ist vielleicht auch Kanzlerin Merkel die Urmaurerin der Brandmauern. Thüringens amtierender Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei hat sich für eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Linken ausgesprochen. Im Interview mit Zeit Online sagte er, der Auftrag zur Regierungsbildung liege bei Mario Vogt, dem Spitzenkandidaten der Union. Zitat, es ist nun an ihm, die Gespräche zu suchen. Ich hoffe sehr, dass er auch auf uns zukommt. Zitat Ende. Der Wahlausgang in Thüringen hat die Parteien dort in eine Pattsituation gebracht, weshalb Ramelow nun sagt, Zitat, als demokratische Parteien, ja klar, wir sind die Demokraten, aber die anderen sind keine Demokraten. Sie sagen Demokratie und meinen einfach sich selber. Liebe Freunde, sagt euch, lasst euch auch hier von einem Schweizer gesagt sein, das ist nicht Demokratie, wenn man so redet. Wenn man sagt, ja, Demokratie, das bin ich, und wenn du den anderen wählst, ist das gegen die Demokratie. Kann schon sein, wenn der andere deklariertermaßen die Demokratie abschaffen will, aber bringt mir mal die Beweise, dass die AfD das möchte. Soll mal irgendjemand einen Beweis hinlegen oder einen Beweis wenigstens einfordern? Aber das passiert ja auch nicht. Also, als demokratische Parteien, sagt Bodo Ramelow, hätten wir keine Pattsituation, wenn die CDU ihre Ausschließeritis lassen würde und mit uns Linken zusammenarbeiten würde. Ja, die Linken haben ja auch eine Ausschließeritis gegen andere und sind übrigens auch mal Opfer der Ausschließeritis der SPD geworden. Die CDU habe durch ihre Art, die AfD und die Linke gleichzusetzen, die Linke dämonisiert und die AfD verharmlost. Am Montag hat der CDU-Parteichef Friedrich Merz seine Zusammenarbeit mit der Linken jedoch erneut ausgeschlossen. Thüringens Landeschef Mario Vogt gab an, zunächst mit SPD und BSW sprechen zu wollen. Die CDU vertritt ja außenpolitisch das exakte Gegenteil des BSW. Und für Frau Wagenknecht ist ja die Friedenspolitik gegenüber Russland, die anti-, auch transatlantische Politik, die sie vertritt, das ist sozusagen ja für sie ganz wichtig. Sie hat das zum zentralen Thema erhoben. Also ist es eigentlich unmöglich, dass sie mit der CDU zusammengehen kann. Wir sind sehr gespannt. Es gibt jedoch auch Stimmen in der Union, die sich für eine Öffnung zur Linken aussprechen. Russland beschleunigt seinen Vormarsch. Die Front rückt immer näher an den ostukrainischen Verkehrsknotenpunkt Pokrovsk. Die Russen kämen laut NZZ schnell voran, treffen auf wenig Widerstand. Die Stadt ist sehr wichtig für die Militärlogistik. Es fehlt der Ukraine an erfahrenen Infanteristen, an Artillerie, an Munition und Drohnen. Bald sei möglicherweise die ganze Provinz Donetsk erobert. Präsident Zelensky hat sich kommunikativ ungeschickt verhalten und behauptet, der gegnerische Vormarsch habe sich seit dem ukrainischen Einfall in Russland verlangsamt. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Russland gewinnt durchschnittlich pro Tag doppelt so viel Terrain als vor einem Monat. Letzte Meldung nur ganz kurz. Als ziemlich kleinkariert und spießig entpuppt sich der neue britische Premier Keir Starmer. Er hat nämlich das Porträt von Margaret Thatcher aus seinem Amtssitz abhängen lassen. Wo das Bild jetzt ist, weiß man nicht. Da gab es frühere, großzügigere Labour-Premiers. Gordon Brown hat das 100.000 Pfund teure Bild 2007 in Auftrag gegeben. Brown hatte also mehr Respekt vor der Geschichte als Starmer, denn die Eiserne Lady ist eine wichtige Persönlichkeit in der britischen Nachkriegszeit, vielleicht die bedeutendste seit Churchill. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass auch Keir Starmers Porträt relativ rasch auf einem Dachboden oder in einer Lagerhalle enden wird. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Morgen dann noch einmal aus Shanghai. Dann werde ich eine ganze Reihe von Interviews ausstrahlen, die ich hier führen konnte. Das ist interessant, das Thema China wird uns also noch eine Zeit lang beschäftigen. Machen Sie es gut, bis bald. Vergessen Sie nicht, am nächsten Donnerstag die neue Weltwoche. Da werden auch Berichte aus China dabei sein, aber nicht nur, natürlich auch das Geschehen in Deutschland und viele andere interessante Aspekte unserer aufwühlenden, aber nach wie vor inspirierenden Gegenwart kommen da vor. Bis bald, einen schönen Tag.